Vielleicht kennt ihr diesen Moment, dass ihr im Wartezimmer sitzt beim Arzt und die Tür geht auf und es heißt, der Nächste bitte. Und dann sitzt man da und überlegt, okay, wer war vor mir da? Wer wird wohl als Nächster irgendwie dran sein? Ich will ja auch niemandem den Platz wegnehmen oder bin ich jetzt? Ja. Und manchmal geht die Tür auf und es wird dein Name gerufen. Manchmal der Nachname, Heidrich, bitte, ja, dann weiß ich, dass ich dran bin. Das ist was ganz anderes, das ist ein großer Unterschied. Ich weiß, dass ich dran bin, ich gehe rein zum Arzt. Der Arzt hat für mich jetzt Zeit. Vorhin haben wir, oder gerade eben haben wir Ede gesegnet und das, was wir gemacht haben, oder das, was Gott dazu spricht, ist genau das, dass er den Namen von Ede ruft. Die Bibelkenner haben schon gemerkt, dass wir den Vers ein bisschen kreativ angepasst haben. Wir haben Ede eingesetzt, wo eigentlich was anderes steht. Ich werde den gleich nochmal vorlesen im Ursprung. Aber das ist im Endeffekt die Aussage. Gott ruft dich bei deinem Namen. Er ruft Ede bei seinem Namen. Er sagt nicht Kind Nummer E5X13, sondern Ede, du bist mein. Und dieser Vers, der ist schon über 2500 Jahre alt, den wir da Ede zugesprochen haben. Und seit 2500 Jahren hören Menschen diesen Satz und fühlen sich angesprochen, im besten Fall, und sind getröstet. Und vor 2500 Jahren, das war sogar noch eine richtig krasse Situation, eine besondere Situation. Ich lese den Vers nochmal vor und dann gucken wir mal, was es damit auf sich hat. Da steht nämlich im Original, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ist ein ganz interessanter Anfang, geht los mit und nun, oder hier in meiner Übersetzung heißt es jetzt aber. Ist spannend, weil ein Kapitel vorher, es ist der erste Vers in diesem Kapitel, ein Kapitel vorher macht Gott den Israeliten klar, warum sie eigentlich, die sind nämlich gerade im Exil, die sind nicht zu Hause in ihrem Land, die sitzen nicht in ihren Häusern, in der gewohnten Umgebung, in der gewohnten Kultur. Die sind in eine Stadt gekommen, die sie überfordert hat. Babylon, eine riesengroße Stadt. Unglaublich viele Religionen. Unvorstellbar. Die haben sich plötzlich verloren gefühlt. Sie haben sich nicht mehr als das berufene Volk Gottes gefühlt, sondern sie haben sich gefragt, was soll das? Ist Gott nicht mehr stark genug, uns zu beschützen? Eine andere Macht darf uns einfach so, ja, fast vernichten. Und wir werden weggeführt und müssen jetzt hier in einem heidnischen Land leben, in einer heidnischen Stadt. Und Gott sagt, ja Leute, das hat seinen Grund. Das hat seinen Grund. Und er erklärt ihnen, was so die Sachen waren. Dass es sie nicht mehr geschert hat, dass er Gott ist, aber auch andere Dinge. Dass sie nicht mehr das gemacht haben, was ihm wichtig ist. Nämlich, sich um die Schwachen zu kümmern. Man ist dann doch irgendwie wieder dahin zurückgefallen, der Stärkste hat das meiste Recht. Obwohl das Gott überhaupt nicht will. Und jetzt kriegen sie von Gott da so einen kleinen Föhn oder einen etwas größeren und bekommen gesagt, was sie eigentlich alles falsch gemacht haben, warum sie in dieser misslichen Lage sind. Und dann beginnt dieses neue Kapitel mit diesen zwei Worten. Und nun. Und nun. An diesem Tiefpunkt. Jetzt aber. Es ist ein gnädiger Bruch. Es gibt diese Ansage von Gott und dann sagt Gott, jetzt machen wir weiter. Jetzt gucken wir nach vorne. Jetzt gucken wir mal, was kommt. Auf das Gericht folgt nicht ein Ende. Gott sagt nicht, so Freunde, ihr habt es verdient. Jetzt guckt halt, wie ihr zurechtkommt. Ich bin raus. Das, was ihr angerichtet habt, ich übernehme da keine Verantwortung mehr. Ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Guckt doch, welchem Volk ihr euch anschließt. Sagt er nicht. Er sagt, und nun, gucken wir mal, was wir machen. Eigentlich müsste man sagen, und nun ist die kürzeste gute Nachricht in der Bibel. Und dann sagt er, dann redet er von zwei Namen. Das ist ein bisschen verwirrend. Jakob und Israel. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Und diese beiden Namen sind wichtig. Diese beiden Namen sind ein und dieselbe Person. Diese beiden Namen sind ein und dasselbe Volk. Jakob ist der ältere Name. Es gab einen Jakob, der auf die Welt kam als ein Zwillingskind. Und der Name Jakob bedeutet Fersenhalter oder Verdränger. Das ist eher so ein fieser Name. Ist gar nicht so ein richtig so ein segnender Name. Aber irgendwie passt er auch zu diesem Typen, der da aus dem Bauch seiner Mutter kommt. Denn er fängt relativ früh an, seinen Bruder über den Tisch zu ziehen. Er betrügt ihn um das Erstgeburtsrecht. Er verarscht seinen Vater, und damit er den Segen bekommt, den Erstgeburtssegen. Und im Laufe seines Lebens wird er über den Tisch gezogen und zieht er noch andere über den Tisch. Der richtet schon so das eine oder andere an. Und sein Bruder sagt an einer Stelle ganz bitter, er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich zweimal überlistet. Also da steckt so was Fieses drin. Der Jakob, das war kein Feiner. Jakob ist eher ein Name, der mit einem Schatten belegt ist. Mit Schuld, mit krummen Wegen und so weiter. Und dann gibt es den Namen Israel. Nachdem Jakob in einem gewissen Alter schon mit seiner Familie, mit seinen Herden, mit dem, was er sich erarbeitet hat, wieder nach Hause gehen will und Angst hat davor, weil er hört, dass sein Bruder mit 400 Mann auf ihn zukommt und nicht weiß, was der so vorhat, ob er ihn am Leben lässt, da hat er eine Nacht im Zelt alleine und er ringt die ganze Nacht mit Gott, die ganze Nacht. Und am Morgen bekommt er den Namen Israel. Israel bedeutet so viel wie Gottesstreiter, der mit Gott ringt. Das ist ein riesiger Unterschied vom Überlister, vom Verdränger zum dem, der mit Gott ringt. Und jetzt in Jesaja 43 ruft Gott das Volk und sagt, beide Namen haben was mit dem Volk zu tun, beide Namen haben auch was mit uns zu tun. Gott streicht die Vergangenheit nicht raus. Der Jakob ist nicht plötzlich weg komplett. Der ist immer noch da. Gott sagt nicht, vergiss, wer du warst. Er sagt auch nicht, ich rufe nur diesen guten, den geläuterten Israel. Er ruft den ganzen Menschen. Er ruft die gesamte Geschichte, deine gesamte Geschichte. Mit der Bestimmung, mit der Schuld und mit der Berufung. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist der größte Trost, der in diesem Satz drinsteckt. Du musst nicht erst Israel werden, damit Gott dich ruft. Du musst nicht erst der Gute, die Gute werden, die alles erfüllt hat und die jetzt die richtig vorbildlich lebt. Und dann bist du vielleicht gut genug, um aufgenommen zu werden in den Kreis der Heiligen und Frommen. Nein, Gott, weder vergisst Gott die Schattenseite, noch macht er zur Bedingung, dass du das alles hinter dir gelassen hast. Er beruft dich, er liebt dich schon zu dieser Zeit. Aber er ruft dich eben auch mit dem Namen, der eine Verheißung ist, der eine Berufung ist, der eine Ausrichtung und eine Aufgabe ist. Denn das war es, was dann Israel war. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das mit diesen Doppelnamen, das passiert übrigens öfter in der Bibel. Gibt es nicht nur einmal. Also es gibt zum Beispiel Abraham, das heißt der erhabene Vater, und Gott gibt ihm einen Auftrag, er nennt ihn anders, er sagt, du heißt jetzt Abraham, du bist der Vater vieler Völker. Komisch, weil Abraham hatte noch nicht mal einen Sohn, aber gut, er war eigentlich kinderlos. Oder es gibt einen Ben-Oni, das heißt Kind des Schmerzes, der wird zu einem Benjamin, dem Kind des Glücks. Der Simon, der Hörende, wird zu Petrus, dem Fels. Zu dem Moment, als er Fels genannt wurde von Jesus, da war der alles andere als ein Fels. Der war aufbrausend und der hat jede Menge gemacht, aber nicht alles war cool. Da war ziemlich viel Quatsch dabei. Und am Ende hat er Jesus verraten. Der war total wankelig. Aber Gott hat ihm diesen Namen schon gegeben, weil er das in ihm gesehen hat. Er hat gesehen, er wird einmal der Fels, er wird einmal der Standhafte. Oder Saulus, der Erbetene, der dann die Christen verfolgt, wird zu Paulus, der Kleine, der Demütige, der Völkerapostel, der ganz viele erreicht, der Gemeinden aufbaut. In all diesen Fällen läuft es gleich. Der neue Name ist kein Zeugnis von dem, was schon da ist. Das ist eine Berufung. Da sagt Gott, das sehe ich in dir. Und wir haben jetzt zweimal Ede in dem Vers gesagt, ne? Aber Ede ist sein Name, den er von euch bekommen hat. Und es wird spannend sein, herauszufinden, welchen Namen Gott ihm geben wird, welchen Namen er tragen wird. Und es ist spannend, welchen Namen trägst du eigentlich? Also welcher ist dein Geburtsname? Welchen Namen hat Gott dir gegeben? Was hat Gott in dich hineingelegt, was vielleicht noch nicht sichtbar ist oder nur in kleinen Ansätzen, aber was ausbrechen soll, was da sein darf? Gott ruft dich bei einem neuen Namen. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr zum ersten Mal, ihr habt eine neue Stelle angefangen und vielleicht etwas Höheres als vorher und dann wirst du angesprochen sagen, guten Morgen, Frau Chefin. Und du denkst, okay, bin ich das? Bin ich das schon? Kann ich das schon erfüllen? Ist der erste Tag? So ungefähr ist das. Gott ruft dich bei deinem Namen und es ist eine Zusage und es ist eine Aufgabe. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht so, ja, wie erfahre ich denn diesen Namen? Also wo kriege ich denn diesen Namen her? Gibt es da was beim Bürgeramt? Nee, da werden wir das nicht erfahren. Wir können Gott fragen. Wir können beten und hören. Und wenn wir meinen, etwas gehört zu haben, dann dürfen wir da sehr vorsichtig und sehr demütig damit umgehen und dürfen wir hören und gucken, ob das stimmt, ob da was dran ist. Aber viel besser ist es, wenn wir uns bei unseren Geschwistern umhören. Beziehungsweise, wenn wir uns gegenseitig zusprechen, was wir im anderen sehen. Wir haben ein Gespür dafür, was in dem anderen liegt. Wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, dann merkt man, spürt man so Eigenschaften, segnende Eigenschaften, die der andere hat und vielleicht selber gar nicht sieht. Und eigentlich ist das ein Aufruf an uns, uns das gegenseitig zuzusprechen, wenn uns was auffällt. Nicht zu sagen, ah, du hattest das Mikrofon heute irgendwie falsch in der Hand, das ist mein Ding, aber vielleicht habt ihr irgendein anderes Ding, ja, so, dann irgendwie so die Korrektheiten und so zu sagen, sondern lasst uns doch mal das zusprechen, was wir im anderen sehen. Du bist ein Tröster. Du bist ein Zuhörer, der durch sein Zuhören segnet. Du bist ein Ideengeber. Solche Sachen. Lasst uns das zusprechen, damit es groß werden kann, damit es sichtbar wird. Und das Letzte, ich höre gleich auf, dass Gott sagt, du bist mein. Du bist mein, du gehörst mir. Im Hebräischen zwei Wörter, li ata, du bist mein, du gehörst mir. Kein Argument, keine Bedingungen, keine Erklärung, einfach, du bist mein. Und das sagt Gott, und man könnte das ja fast ein bisschen übergriffig finden. Ja? Wie kommst du da jetzt drauf, einfach so eine Besitzanzeige zu machen? Aber für das Volk Israel ist das unglaublich wichtig. Wenn man gerade dabei ist, sich irgendwie in einer fremden Stadt aufzulösen und gar nicht zu wissen, wer man ist. Und da muss man kein Volk für sein, da kann man eine Einzelperson sein und nicht so richtig wissen, wo man hingehört. Und nicht so richtig wissen, was man studieren soll und nicht so richtig wissen, was man machen soll. Und wenn eine berufliche Veränderung ansteht, nicht so richtig zu wissen, was ist das Neue, wo ich hin will. Oder plötzlich Kinder zu haben und nicht so richtig zu wissen, wie mache ich das, wie gestalte ich Familie. Oder wenn die Kinder aus dem Haus sind, wie gestalte ich Ehe neu. Egal in welcher Situation du bist, Gott sagt, du bist mein. Als allererstes bist du mein. Und von da an darfst du gestalten. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Und handle. Geh. Gott ruft uns, das ist jetzt der Schluss, mit zwei Namen. Er kennt deinen alten Namen und er weiß, was alles war. Und er ruft dich mit dem neuen Namen, mit dem, was in dir drin liegt, womit du andere segnen darfst. Er sagt Jakob, er sieht die Vergangenheit und er ruft Israel. Und er sagt, fürchte dich nicht, du bist mein. Amen.